In meinem Heimatdorf in Istrup, also ein bisschen weiter weg von hier, da wurde zur Weihnachtszeit immer eine Krippe aufgebaut. Nicht so ein kleines Ding, wie man das unter einen Weihnachtsbaum stellen kann. Also die Figuren, die waren schon so 50 Zentimeter groß. Es waren Tiere da, Ochs, Esel, Schaf, natürlich auch die heilige Familie und die Hirten. Und da die Weihnachtszeit aber nicht mit dem 26.12. aufhörte, standen sie auch noch eine ganze Zeit länger da, meistens so bis Anfang Februar, ich glaube bis zum 2.2., weil dann wieder so ein Tag war, wo dann die Weihnachtszeit offiziell beendet war. Zum 6. Januar, da änderte sich immer etwas an dem Bild, an der Krippe. Nämlich da kam eine neue Personengruppe zu, drei Könige. Diese drei Könige, sie stehen für das Dreikönigsfest, das wir ja morgen feiern. Und das ist auch der Grund meiner Predigt heute. Dieser Feiertag heißt auch im Lateinischen Epiphanias, Erscheinung des Herrn oder Ankündigung des Herrn. Aber eben besser bekannt unter Heilige Drei Könige. Aber bevor ich mit der eigentlichen Predigt beginne, möchte ich noch ein paar Missverständnisse ausräumen. Das erste Missverständnis, was wir haben, ist, es seien drei Könige. In dieser Geschichte, die ich gleich lesen werde, da ist nur von zwei Personen als Könige die Rede. Einmal König Herodes und das zweite unser Herr Jesus. Diese werden als König bezeichnet. Die Männer hingegen werden in der Originalfassung als Mager, nicht dünn, sondern ein Volksstamm der Medo-Perser bezeichnet. Und das wurde auch manchmal als Magier übersetzt. Allerdings hat dieses Wort Magier im eigentlichen Sinne nichts mit Zauberei oder Wahrsagerei zu tun. Diese Männer, es können drei oder auch mehr gewesen sein, gehörten zu einem Volksstamm der Meder, die priesterliche Dienste versahen. Ähnlich wie es die Leviten im Stamme Israels taten. Die gehörten also einer Gelehrtenklasse, einer Priesterklasse an. Und offensichtlich beschäftigten sie sich nicht nur mit ihrer heidnischen Religion, sondern auch mit Naturwissenschaften und Sternenkunde. Von daher ist die Übersetzung Weise eben auch zutreffend. Die Idee, dass es sich bei diesen Männern um Könige handelt, das stammt erst so aus dem 5. Jahrhundert nach Christi Geburt. Es wurde so von den altkirchlichen Auslegern festgelegt, weil sie drei Geschenke sahen und dachten, es müssten auch drei Könige sein, denn es waren königliche Geschenke. Aber wenn wir Hiob kennen und auch Hamas, der ja nicht gläubig war, dann wissen wir, es gab auch damals schon reiche Leute, die viel Gold hatten oder viel Reichtum hatten. Und erst im 8. Jahrhundert, da wurden auch die Namen dieser drei Könige bekannt. Kaspar, Melchior, Balthasar. Und sie sollten dann auch noch die drei bekannten Erdteile, die es damals gab, es gab natürlich schon mehr, aber nur drei waren bekannt, symbolisieren. Was eigentlich auch nicht richtig ist, denn wie wir lesen werden, diese Männer kamen aus dem Osten. Und die drei Erdteile von Israel aus gesehen liegen nicht im Osten. Sie liegen im Süden, sie liegen im Westen oder Nordwesten und einer liegt auch im Osten, wenn man Asien nimmt. Australien, Antarktis, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, ebenso wenig Amerika. Ich denke, und da bin ich nicht der Einzige, es waren mehr als drei Männer, denn es war höchstwahrscheinlich eine ganze Karawane. Mehrere Priester, die sich zusammengeschlossen haben, um diese beschwerliche Reise von Babylon, aus dem Reich Babylon, bis nach Jerusalem und später auch noch die 8 Kilometer bis Bethlehem abzuhalten. Und das machte man nicht in einer kleinen Gruppe, denn dazu war es zu gefährlich. Ein weiteres Missverständnis ist, die Weisen standen an der Krippe. Zu einer Weihnachtskrippe, da gehören die Könige dazu. Das ist auch erstmal nicht so schlimm, denn es ist ja nur ein Bild. Doch wahrscheinlicher ist, dass Jesus nicht mehr an demselben Ort besucht wurde, wo ihn die Hirten besucht haben, nämlich in einem Stall, in einer Krippe liegend. Und dafür gibt es auch Gründe. Wie wir lesen werden, die Weisen aus dem Morgenland besuchten Maria in ihrem Haus. Maria war mit Jesus offensichtlich nicht mehr in einem Stall oder in einer Höhle, einer Grotte. Es ist also ein anderes Umfeld dort, als wie zu der Zeit der Hirten, die Jesus besuchten. Und das Weitere, Herodes erfragte den Zeitpunkt, an dem sie den Stern gesehen hatten, und ließ später alle Kinder unter 2 Jahren umbringen. Man kann deshalb davon ausgehen, dass die Weisen nicht gleich ein paar Tage nach Jesu Geburt in dem Haus erschienen, in Bethlehem, sondern dass diese Reise auch einige Monate dauerte. Denn einige Monate dauerte sie mit Sicherheit. Wir müssen uns vorstellen, die Strecke sind ungefähr 1500, 1600 Kilometer, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und da ist man bei einer Tagesreise von 40 Kilometern pro Tag dann auch schon mal schnell 40, 50 Tage unterwegs, was ja dann auch 2 Monate sind. Und ich glaube nicht, dass sie 2 Monate im Stall ausgehalten hätten. All diese Umdeutungen und Ausschmückungen sind aber keine Nebensächlichkeit, sondern befördern, wie alles, was zur Schrift hinzugefügt wird oder weggelassen wird, dass es von der eigentlichen Botschaft ablenkt oder dass eine falsche Botschaft transportiert wird, was genauso schlimm ist. Und deshalb sagt Christus selbst, und das können wir in Offenbarung 22, 18 bis 19 lesen, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagungen dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und nachdem wir die beiden hauptsächlichen Missverständnisse jetzt geklärt haben, hoffe ich, wenden wir uns nun dem Bibeltext zu. Und bevor ich das mache, möchte ich noch zusammen mit uns beten. Vater im Himmel, du hast Männer beauftragt, dein Wort niederzuschreiben. Und sie taten es auch. Und sie taten es mit deiner Hilfe durch deinen Heiligen Geist. Er hat sie inspiriert, er hat sie geleitet, dein Wort aufzuschreiben. Hilf uns, dass wir es nicht verfälschen, dass wir es auch recht verstehen, dass wir nichts dazu tun, aber auch nichts weglassen. Steh mir bei, es recht zu transportieren, was du uns sagen willst, damit wir erkennen, um was es wirklich geht, nämlich um dich, Herr Jesus. Dir allein gehört Lob, Ehre und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit, allmächtiger Gott. Amen. Ich möchte uns die Verse aus Matthäus lesen, Kapitel 2, 1 bis 12. Matthäus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und erfragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Ephrata, Bethlehem, Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas. Denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit ich auch komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, Der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über den Ort, dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Viele Menschen halten das alles für eine schön ausgeschmückte Legende, so ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Leute, die sich von einem Stern leiten lassen. Naja, ich bitte euch. Und dann auch noch einen neugeborenen König der Juden zu finden. Juda war zu dem Zeitpunkt ein kleiner Flecken auf der großen Landkarte Roms. War es schon seit dem babylonischen Exil. Es gab keine großen Könige mehr wie Salomo oder David. Was sollte man da erwarten? Doch jeder, der meint, die Bibel besser zu verstehen als Gott selbst, der uns ja sein Wort geschenkt hat, der wird früher oder später eines Besseren belehrt werden. Und wir werden gleich sehen, dass alles, was uns Matthäus in seinem Evangelium überliefert hat, nicht nur die alttestamentlichen Prophetien erfüllt, sondern dieses Geschehen so ungewöhnlich ist, dass man es nicht erfinden würde, dass es nicht erfunden sein kann. Auch nicht, um dem Evangelium mehr Glaubwürdigkeit zu geben. Im Gegenteil, so wie die Frauen als erste Zeugen auftraten für Jesu Auferstehung, genauso ungewöhnlich ist das Auftreten der Weisen aus dem Morgenland. Denn die Frauen hatten damals kein Zeugenrecht. Sie wurden vor Gericht gar nicht akzeptiert. Sie konnten erzählen, was sie wollten. Es war nicht wichtig. Und genauso wenig hätte ein Jude die Weisen aus dem Morgenland eingefügt, nur um zu sagen, ja, da kamen welche von dort. Denn diese Sternendeuter waren bei den Juden völlig verachtet. Sie waren Heiden. Und sie kommen nicht zuerst, um dann Jesus anzubeten. Diese Sternendeuter, sie richteten sich ja nicht mal nach dem Gesetz Gottes, sondern befragten die Sterne, wie wir hier sehen. Aber die Heilige Schrift, das ist Gottes Wahrheit. Denn Gott ist die Wahrheit und er lügt nicht. Und deshalb nennt Matthäus hier auch die Magier, obwohl sie eben bei den Juden verachtet waren. Und sie eben ihr Leben nach dem Lauf der Gestirne ausrichteten. Allerdings sind diese Magier oder auch Mager nicht vergleichbar mit den heutigen Jahrmarktsastrologen und Varieté-Magiern, die da irgendwelche Kartentricks veranstalten. Denn Luther übersetzt sie mit Weise. Und das hat durchaus die Berechtigung, denn sie waren so etwas wie Universalgelehrte ihrer Zeit. Sie hatten umfassendes Wissen. Und schauen wir nun einmal diese seltsame Verkündigung, die sie erfahren haben, näher an. Denn diese Verkündigung hat die Weisen im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Häuschen gebracht. Ein Stern oder eine Sternkonstellation machte diese Weisen darauf aufmerksam, dass etwas ganz Besonderes in Juda passiert ist. Ein besonderer jüdischer König wurde geboren. Das war eine seltsame Verkündigung, oder? Im Morgenland, ein König in Juda. Was kann das schon gewesen sein? Aber sie waren davon überzeugt, dass dieser Stern etwas Besonderes bedeutet und dass sie loszogen, um diesen besonderen König zu besuchen und anzubeten. Und dieser Stern, der ist keine Erfindung aus dem Märchenbuch. Und dazu gibt es auch weit verbreitete Auffassungen, zum Beispiel der Astronom Johannes Kepler, er kommt übrigens aus dem Schwabenland, der hat im 17. Jahrhundert beobachtet, dass Jupiter und Saturn in einer bestimmten Konstellation zueinander standen. Die drehten sich so ein bisschen um sich her und so weiter, etwas ganz Ungewöhnliches. Und diese Konjunktion, die kommt nur sehr selten vor. Und er hat berechnet, dass dies auch 7 vor Christi Geburt kam. Zu den Jahreszahlen komme ich gleich noch einmal ein bisschen. Und deshalb vermutet er war gläubig, dass dies etwas mit dem Stern zu Bethlehem zu tun haben könnte. Denn diese Konjunktion hat nämlich auch zu Jesu Geburt stattgefunden. Nun muss man wissen, dass vor 2000 Jahren der Planet Jupiter als Königsstern galt und Saturn als Stern der Juden. Und dann gab es noch so ein paar Sternbilder, die da hineinsprachen, aber das würde jetzt auch, denke ich, zu weit führen. Und deshalb liegt die Vermutung sehr nahe, dass diese sternkundigen Männer wegen dieser Himmelserscheinung losgezogen sind, um in Israel diesen Neugeborenen, diesen besonderen König von den Sternen angekündigten König zu huldigen, ihm die Ehre zu bringen. Sie warteten nicht erst, bis er ausgewachsen ist und hat erstmal seine ersten Taten getan, so wie ein Alexander oder ein David. Nein, sie zogen zu dem Kind, das noch nichts erreicht hatte. Allerdings ist Werner Gitt ganz anderer Auffassung, das möchte ich auch erwähnen. Werner Gitt ist auch Wissenschaftler und bekannt dem einen oder anderen. Er zeigt auf, dass alle Annahmen von bekannten Sternbildern aus astronomisch und auch aus biblischer Sicht nicht als irgendeine Naturerscheinung sehen werden dürfen, sondern ein besonderer Stern ist. Der Stern von Bethlehem ist ein speziell von Gott neu geschaffenes Reisezeichen, das dem einmaligen Zweck diente, die Weisen zu dem neugeborenen Retter zu führen. Auch das dürfen wir gerne im Glauben annehmen. Wie dem auch sei, die Magier oder Mager waren die ersten Heiden, die von der Geburt Jesu Christi erfuhren. Gott führte sie auf einem ganz besonderen Weg, nämlich einen, den sie verstehen konnten, zu Jesus. Gott hat sich so weit herabgelassen, dass er diese Magier durch einen Stern in Bewegung setzte und sie nach Israel geführt hat. Egal, ob da Saturn und Jupiter in irgendeiner bestimmten Konstellation waren oder ob extra ein Stern erschienen ist. Darum geht es nicht. Es geht nicht um den Stern, sondern es geht darum, dass Gott ein Zeichen an den Himmel gab und dass Heiden darauf reagierten. Aber etwas anderes, was mich auch verwundert, ist, dass diese babylonischen Männer, Medo-Perser, von dem jüdischen König wussten, dass das ausgerechnet ein jüdischer König sein musste, konnte. Und ich denke, dieses Wissen kommt nicht von ungefähr, denn wir wissen ja, dass einige Exiljuden im babylonischen und im medopersischen Reich hohe Stellungen bekleideten. Zum Beispiel Daniel und seine Freunde, Esra und Nehemia, aber auch nicht zuletzt Mordechai und Esther. Sie alle hatten hohe Ämter in den Reichen. Und alle hatten besondere Wunder erlebt am eigenen Körper, die sie auszeichneten, dass sie von Gott, dem Allmächtigen, kamen. Und für die Weisen in unserer Geschichte war es bedeutend, so bedeutend, dass sie diese lange Reise auf sich nahmen, um diesem König der Juden, Jesus, Ehre zu erweisen. Und das zeigt uns, dass sich die Erwartung des Messias nicht allein auf Israel beschränkte, sondern dass dieses Wissen und diese Erwartung weit über die Landesgrenzen Israels hinausging. Gott verbreitet sein Wort unter den Völkern, auch durch die Drangsal der Völker. Denn wenn die Israeliten nicht ins Ausland gegangen wären, hätten diese Magier nichts davon gewusst. Und auch später in der Apostelgeschichte lesen wir, dass es eine Verfolgung gab und die Jünger Jesu sich verstreuten bis nach Samaria und noch weiter. Wir haben es eben hier mit dem König der Könige zu tun, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und er ist der König über alle. Die Magier aus dem Osten jedenfalls hatten offene Augen, das Zeichen gedeutet, das am Himmel war, sich auf den Weg gemacht, um diesen neugeborenen König zu suchen. Und wo sucht man einen neugeborenen König? Im Stall? Nein, im Palast natürlich. Und wo steht der Palast? In der Hauptstadt. Also zogen sie nach Jerusalem, denn das war ja die Hauptstadt Judas. Und hier sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Denn es ist ja auffällig, dass die Weisen nicht direkt zum Haus nach Bethlehem gingen und zu Jesus fanden. Sie fanden mit dem Stern von Bethlehem nur eine relative klare Zielführung, so wie der Polarstern. Dahin, da ist Norden. Nicht ganz Norden, aber so ungefähr. Und ihrer Logik nach kamen sie deshalb zunächst bei König Herodes an, nicht bei Jesus. Wir wissen aber auch aus der Geschichtsschreibung, dass Herodes der Große, 37 bis 4 vor Christi, hat er regiert. Und das 4 vor Christi liegt an einem Rechenfehler, also nicht das 4 vor Christi, sondern der ganze Kalender, liegt an dem Rechenfehler, dem der heutige Kalender zugrunde liegt. Kalender sind eben nicht biblisch und deswegen sind sie auch oder können sie auch Fehler haben. Aber aus dieser Angabe wissen wir, dass Jesus eben nicht im Jahr 1 oder 0 geboren wurde nach unserer Zeitrechnung, sondern eben zwischen 7 und 5 vor der Zeitrechnung. Und das wird auch durch eine Schrifttafel des Altertums bestätigt, die man gefunden hat, dass diese Sternenkonstellation genau zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Gott beweist sich immer wieder, dass die Bibel recht hat, auch außerbiblisch. Doch das ist kein Indiz. Entschuldigung. So, Herodes war ein erfolgreicher Herrscher zu seiner Zeit. Naja, er hatte nur Juda, aber er war schon sehr reich und er hat viel gebaut, Städte gebaut und unter anderem auch den Tempel in Jerusalem ausgebaut. Hat ihn hergerichtet, so dass er schön anzusehen war, wie die Apostel auch das einmal zu dem Herrn Jesus gesagt hat. Mit Gold verkleidet, dass er dann im Westen, wenn vom Westen die Sonne drauf schien, er herrlich glänzte. Doch das ist kein Indiz dafür, dass Herodes den Gott Israels anbetete, ihn verehrte oder sonst irgendwie respektierte. Im Gegenteil, seine Macht war ihm über alles wichtig. Dafür ging er über Leichen, sogar in seiner eigenen Familie. Wenn Herodes seine Position in Gefahr sah, schreckte er vor nichts zurück. So ertränkte er seinen Bruder, ließ seine Frau hinrichten, kein Problem, er hatte noch ein paar andere. Er zeigte auf, dass er Angst hatte vor allem, was in seiner Nähe war und nach seinem Thron trachten konnte. Man musste es noch nicht mal bewiesen haben. So ließ er auch 3 seiner Söhne umbringen, die ihn ja hätten eventuell ermorden können, wenn sie mit seiner Politik nicht einverstanden waren. Und jetzt ist natürlich klar, warum Herodes erschrak. Denn er sah seine Macht eingeschränkt. Und es ist auch klar, warum Jerusalem erschrak und sich nicht freute, denn sie wussten, was kommen konnte. Und dass sie recht hatten, das zeigen uns die Verse aus diesem Kapitel 16 und folgende, über die ich heute aber nicht sprechen möchte. Gott kann es sich leisten, das ganze Universum in seine Verkündigung einzubeziehen. So verkündigte sozusagen der Himmel die Ankunft des Königs. Der Stern zu Bethlehem war für die Weisen aus dem Morgenland eine frohe Botschaft. Für Herodes allerdings eine Schreckensbotschaft. Und der geneigte Bibelleser weiß, dass beim zweiten Kommen von Jesus ebenfalls das Firmament die Ankunft verkündigt, dass Jesus kommt. Jesus sagte nämlich, und das lesen wir in Matthäus 24, 29 bis 30, bald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Diese Himmelserscheinung wird für die, die Jesus als ihren Christus, als ihren Herrn annahmen, eine frohe Botschaft sein. Und für die, die den Messias ablehnten, eine Katastrophe. Ja, wir haben einen lebendigen Gott, der in unsere Welt wirkt, der in der Geschichte wirkt, der hineingegangen ist und mittendrin wirkt. Er schaut sich das nicht alles nur von außen an. Nein, er handelt. Haben wir noch offene Augen dafür? Haben wir eine lebendige Erwartung an das Handeln Gottes in dieser Welt und auch in unserem eigenen Leben, so dass wir das Wirken mit unseren Sinnesorganen sozusagen erkennen können? Und kennen wir sein Wort in der Bibel so gut, dass wir die Zeichen, die Gott in dieser Welt und in unserem Leben tut, richtig deuten können? Und wenn wir die Zeichen erkannt und biblisch bestätigt haben, wie gehen wir dann mit dem Wissen um? Nehmen wir es an? In den folgenden drei Punkten möchte ich uns drei Reaktionen aufzeigen. Ich nenne sie nur, und wer sich in der Bibel auskennt, weiß, worauf ich hinaus will. Lau, kalt und heiß. Herodes ließ sofort den Hohen Rat anmarschieren. Also alle hohen Priester und Schriftgelehrten, um nach dem Geburtsort des Christus, denn so wurde er ja genannt in Vers 4, zu forschen. Herodes wusste also auch davon, dass Israel auf den Messias wartete, auf den, der die Juden befreien wird. Die Priester und Schriftgelehrten suchten die Antwort gar nicht mal, nicht in den Sternen. Das war auffällig. Nicht sie haben die Sterne. Sie suchten die Schrift bei den Propheten. Und sie brauchten auch nicht viel Zeit, um den Geburtsort von Jesus zu entdecken. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so steht geschrieben durch den Propheten. Und wer war dieser Prophet? Micha. Kapitel 5 können wir nachlesen. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Und Vers 3, und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. All die jüdischen Schriftgelehrten in Jerusalem hatten dieses notwendige Wissen von Christus. Aber im Gegensatz zu den Magern, zu den Weisen, haben sie sich nicht auf den Weg gemacht, sind nicht nach Bethlehem gezogen. Und das gilt bis heute. Glaubenswissen, Theologiestudium und das alles reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Wie viele Gelehrte, Professoren, Bischöfe kennen die Schrift, ohne sich auf die Suche zu machen, ohne dem Wort Gottes zu vertrauen und wirklich zu gehorchen? Und selbst der Teufel kennt die Schrift, wie wir ja aus den Versuchungsgeschichten wissen. Aber alles kennen nutzt nichts, wenn man nicht auch bekennt. Jeder nun, der sich zu mir bekennt, sagt der Herr, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Nun könnte man sich natürlich fragen, warum hat Gott die Weisen nicht direkt nach Bethlehem geschickt? Warum dieser Umweg? Das wäre doch für ihn kein Problem gewesen und dadurch hätte man schließlich auch die schrecklichen Maßnahmen des Herodes verhindern können, nämlich den Kindermord. Ich denke, der Grund darin ist, dass Gott dem Herodes, den Priestern und Schriftgelehrten und den Bewohnern Jerusalems mitteilen wollte, dass der Messias jetzt gekommen ist. Jeder bekommt den Verkündiger, dem er Vertrauen schenken kann. Und meistens vertraut man dem, mit dem man die meiste Gemeinschaft hat, also seinesgleichen sozusagen. Also wenn zu mir ein Politiker kommt, dem würde ich vielleicht nicht so viel glauben, als wenn einer von euch kommt und mir das Gleiche erzählt. Das ist einfach so. Aber wenn ein Politiker da ist, der würde mir vielleicht nicht glauben, auch wenn ich die Wahrheit spreche, aber wenn es ihm einer seiner Gleichen erzählt, dann glaubt er ihm eher. Man kommt aus dem gleichen Stall, mehr oder weniger. Die einfachen Menschen haben es damals von den Hirten gehört. Sie waren zwar in Bethlehem und sind vielleicht nicht ganz bis Jerusalem gekommen, immerhin 8 Kilometer. Aber die geistlichen, die weltlichen Führer, die saßen in Jerusalem. Und sie hörten es von wem? Von den Königen, in Anführungsstrichen, also von den Weisen aus dem Morgenland. Aber wir sehen auch, wir müssen nicht unbedingt ein theologisches Studium absolvieren, um das Evangelium zu verkünden. Die Hirten hatten mit Sicherheit keins. Und dennoch ist es doch verblüffend, dass von diesen Priestern und Schriftgelehrten nicht einer nach Bethlehem ging, um Jesus anzubeten, um ihn zu verehren. Die einfachen Hirten gingen hin, zu schauen, ob sich das, was sie von den Engeln gehört hatten, auch stimmt. Und danach haben sie es allen gesagt, was sie über das Kind gehört und gesehen haben. Sie verkündigten die Botschaft von der Geburt des Retters. Aber der Klerus, Schriftgelehrte und Priester, taten nichts dergleichen. Dabei hätten gerade sie darin die Erfüllung ihres Amtes sehen müssen. Denn sie hätten das Volk aufklären müssen, Buße zu tun, denn das Reich Gottes ist nahe. Es war eben so, wie wir es im Johannesevangelium lesen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Im Gegensatz zu den Weisen und zu Herodes war die Priesterschaft gleichgültig gegenüber dieser Erkenntnis, die sie nun hatten. Ihr Reagieren, keine Freude, keine Ablehnung. Sie waren lau. Und das müssen wir uns merken. Die Sternenbotschaft war ein Zeichen, ein Hinweis, aber unklar, uneindeutig. Erst Gottes Wort in der Schrift gibt Antwort und auch Auskunft, genaue Auskunft. Die Magier fanden Jesus nicht mit ihren menschlichen Möglichkeiten. Und das gleich hier gilt auch für uns. Wir finden Jesus nicht in menschlichen Philosophien, der Kunst oder in der Astronomie, auch nicht in der Natur, auch nicht sonst irgendwo, nicht in spirituellen Übungen, die wir vielleicht tun, auch nicht in irgendwelchen Pilgerwanderungen und wenn sie der Jakobsweg 3-mal gegangen sind und schon lange nicht in Wahrsagerei oder Horoskopen. Wir finden Jesus und mit ihm den lebendigen Gott allein durch die Bibel, das Wort Gottes. Denn in und mit seinem Gott findet letztendlich Gott uns. Die Priester und Schriftgelehrten hatten die seltsame Verkündigung der Weisen aus dem Morgenland gehört, sie in der Schrift bestätigt gefunden und doch fehlte die Freude. Kein Lobpreis über das Gehörte, so wie bei den Hirten. Wie gesagt, sie sind lau. Ist dir auch egal, dass das Himmelreich nahe ist? Hör auf das, was der Herr sagt. Offenbarung 3,16. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Dieses Wort lau kommt nur ein einziges Mal in der Bibel vor, zumindest in meiner. Und das ist hier in Offenbarung 3,16. Herodes hatte sich dagegen schon entschieden. Er war weder heiß noch lau. Er war kalt, eiskalt gegenüber dem Herrn. er wollte einen Weg finden, wie er diesen König der Juden beseitigen konnte, bevor er ein wirklicher König wird. Herodes ist sehr an diesem Kind interessiert. Er wollte genauestens über die Erscheinung des Sterns informiert werden von den Weisen. Er schickte die Weisen sogar los, weiter zu erforschen, um ihm alles später berichten zu können, damit er auch selbst das Kind anbeten könne. Doch stellt sich die Frage, warum tat Herodes das alles heimlich? Warum durften die Mitglieder des Hohen Rates davon nichts erfahren? Herodes traute niemandem und schon gar nicht in seinem engeren Umfeld. Die Weisen aus dem Morgenland, das waren keine Rivalen für ihn, keine Rivalen auf den Königsthron, auf seine Macht, wie eventuell Söhne oder andere Verwandte und Vertraute aus dem Hofstaat. Bei den Fremden brauchte er nicht zu befürchten, dass sie das Kind gegen ihn verwenden würden. Vielleicht kannte Herodes die Geschichte um Joas, der vor seiner Großmutter Athalia versteckt wurde und dann mit 7 Jahren König von Juda wurde und sozusagen Athalias Ende herbeiführte. Das können wir in 2. König 11 nachlesen. Und Herodes war ein Heuchler. Er wird auch von den Zeitgenossen als Meister der Verstellung beschrieben und die Verse 16 und folgende bestätigen diese Beschreibung. Sein Ansinnen war es, ohne viel Aufsehen, den gefährlichen Thronrivalen für ihn zu beseitigen. Das war sein Ansinnen. Über Jesus schwebt von Anfang an die Drohung zu töten. Ihn, der selber das Leben ist und bringt. Die Passion wirft ihre Schatten bis in die Krippe hinein. Zugleich wird beispielhaft deutlich, wie Israels Führer sich gegen Gott und den Gottessohn stellen, schreibt Gerhard Meyer in seinem Kommentar zum Markus-Evangelium. Herodes wollte nicht anbeten, er wollte töten. Und es gibt immer noch Menschen, die zwar nicht den Herrn töten wollen, das geht ja auch nicht, aber den Glauben an ihn und das Vertrauen in ihn bei den Menschen zum Absterben bringen wollen. Solche falschen Lehren und Lehrer finden sich außerhalb, aber auch immer mehr innerhalb den Gemeinden Gottes, weil sie das Wort heuchlerisch verwenden. Die Motivation ist nicht, Gott zu ehren, sondern den Menschen wieder in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen. Es wird ein Wohlfühlevangelium verkündigt, das all deine Probleme löst. Doch das können wir so aus dem Wort Gottes nicht entnehmen. Wenn wir aber uns umgestalten lassen zu etwas, das Gott gefällt, so wie Gott uns haben will, dass wir seine Anbeter sind und dass wir ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzer Seele, dann gehen wir mit Problemen ganz anders um. Sorgen und Krankheiten sind dann nicht mehr so lebensbestimmend. Sie sind immer noch nicht erfreulich. Also wenn ich Zahnschmerzen habe, werde ich mich nicht freuen. Aber es ist nicht das, woran ich zugrunde gehen werde. Und es gibt Krankheiten, an denen ein Mensch zugrunde geht. Aber er hat eine Erwartungshaltung danach, wenn er Gott hat. In der Zukunft etwas sehr viel Besseres, etwas Wunderbares zu erleben. Nämlich die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus bei dem Vater. Denn Jesus will, dass seine Jünger bei ihm sind, wenn er beim Vater ist. Nicht irgendwo, alle zusammen. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch mal auf die Weisen schauen. Sie waren weder lau noch kalt gegenüber dem König der Juden, dem neuen König der Juden. Sie waren in Bezug auf 3,16, Offenbarung 3,16, heiß. Ja, die Weisen waren kurz vom Weg abgewichen. Nachdem sie aber bei Herodes an der falschen Adresse gelandet waren, kehrten sie nicht enttäuscht wieder nach Hause zurück und dachten, naja, was kann das schon für einer sein, wenn er nicht mal im Palast lebt. Sie ließen sich nicht vorschnell von ihrer Suche abbringen. Und als sie den Zielort genannt bekamen, ließen sie sich auch auf keinerlei Absprache ein, sondern ihr vorwärts treibender Glaube, wie es ein Ausleger nannte, hat für alle Gottsucher etwas Vorbildliches. So wird auch an diesen Heiden wahr, was in Jeremia 29,13 geschrieben steht. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Das dürfen wir. Und von dem Magern heißt es dann weiter, und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Doch wo zogen sie hin? Denn sie hatten ja keine exakte Adresse bekommen, so mit Straße und Hausnummer oder irgendeine ähnliche Ortsbeschreibung. Auch wenn Bethlehem klein war, so ungefähr 500 bis 1000 Einwohner, dann gab es doch auch immerhin so 100 bis 500 oder 200 Haushalte da, bei den ungefähren Größe einer Familie mal berechnet. Das sind Annahmen von mir. Ich weiß, Bethlehem war nicht groß. Das dürfen wir aus dem Wort entnehmen, das ich gerade gelesen habe. Aber der Stern war jetzt wieder da und zog vor ihnen her und blieb über dem Haus des Jesukindes stehen, da, wo das Jesukind war. Und nun wussten sie, dass sie ihr Ziel erreicht hatten. Das Ziel ihres Lebens. Und es erfüllte sie mit einer großen und heftigen Freude. Und das ist eine Glaubensfreude, die auch uns anstecken darf. Diese besonders starke Betonung der Freude lässt darauf schließen, dass sie vorher ziemlich bedrückt waren durch die Umstände, die sie im Palast erlebt hatten. Denn die erwartete Freude, die die Führer hätten haben sollen, hielt sich ja in sehr bescheidenen Grenzen. Und sie wussten auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass Herodes sie hintergehen wollte. Aber es mutet schon etwas seltsam an, dass sie die einzigen waren, die das Kind Gottes anbeteten. Von den Hirten wird übrigens nicht gesagt, dass sie Jesus angebetet haben, nur nebenbei. Die Weisen gingen in das Haus und sahen dann das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und erwiesen ihm Anbetung. Selbst die Einfachheit der Umgebung ließ sie nicht zweifeln, am richtigen Ort zu sein. Vielleicht haben sie eine Villa erwartet oder sowas. Aber nein, ein einfaches Haus. Josef war Zimmermann, der konnte sich nichts Großes leisten. Und ob sie noch in der Herberge waren, muss auch nicht unbedingt sein, denn es ist ja schon einige Zeit vergangen. Die Weisen fielen nieder, beteten an und gaben ihre Schätze, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese drei Geschenke haben natürlich auch symbolische Bedeutung, aber auch eben einen ganz praktischen Nutzen. Denn die Familie musste vor den Nachstellungen Herodes nach Ägypten fliehen. Und ich denke, der ein oder andere weiß es, Flucht kostet Geld. Und jetzt waren sie mit diesem Materiellen versorgt. Denn Gott hat das schon in seiner Planung, was mit seinem Sohn passieren wird, bedacht. Er hat nicht von Manna gelebt, sondern ganz normal von irdischen Dingen. Die Weisen kann man also tatsächlich als Weise bezeichnen. Denn durch den Stern ließen sie sich zur Gottesfurcht und zur Gottessuche erwecken. Und der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht, lesen wir in Sprüche. Was sich hier abspielt, es hat natürlich auch eine prophetische Dimension. Diese Weisen vertreten symbolisch die vielen Menschen aus den Heidenvölkern, die Jesus einmal verehren würden und es heutzutage tun. Gott zeigt uns damit, dass Jesus eben nicht nur König der Juden ist, sondern er ist eben der König der Könige über alle Menschen, egal von welcher Nation. Es ist unerheblich, wem du angehörst. Und in der Anbetung von Jesus durch diese Weisen geschieht das, was später im großen Stil geschehen wird. Jesaja hatte schon angekündigt, eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Eva. Sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Die Weisen haben ihren Auftrag erfüllt. Der Königshof, die jüdischen Führer waren informiert. Und so macht es auch keinen Sinn mehr, dass sie wieder zurück nach Jerusalem gingen, um das nochmals zu tun. Und so gehorchten sie dem Befehl, den sie im Traum bekommen haben, eben nicht wieder nach Jerusalem zu Herodes zurückzukehren. Und sie nahmen einen anderen Weg. Heidnische Weisen aus dem Morgenland waren die ersten, die den neugeborenen Messias huldigten. Und zu dieser Anbetung wurden sie durch Gottes Wort geführt. Das taten also zuerst Heiden, so wie später auch, zuerst ein Heide, nämlich der Hauptmann, unter dem Kreuz bekannte: Wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Lernen wir von diesen weisen Männern, uns von Gott führen zu lassen. Nehmen wir das Handeln Gottes in dieser Welt und in unserem Leben wahr. Studieren wir ernsthaft die Bibel, weil allein Gottes Wort uns Erkenntnis und Weisheit schenkt, damit wir unser Leben und unser ganzes Handeln nach unserem Herrn und Heiland Jesus Christus ausrichten, es ihm anvertrauen und ihm die Leitung übergeben. Und so können uns die Magier aus dem Osten am Rande der Weihnachtskrippe immer wieder ermutigen und uns Vorbild sein, weder lau noch kalt, sondern heiß zu sein, um den Retter, den Messias, den Christus mit aller Kraft anzubeten, ihn zu verehren, ihm zu dienen. Amen. Lasst uns noch einmal stille werden zum gemeinsamen Gebet. Großallmächtiger Gott, ja, du hast viele Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten, als wir Menschen uns vorstellen können, Menschen zu dir zu ziehen. Du gibst jedem, was er braucht, aber wir sollen zu Christus kommen, um zu dem Weg, der alleine zu dir führt. Du bist der Vater im Himmel, du bist der gerechte Gott, der liebende Gott, und du hast deinen Sohn, ja, dich selbst nicht geschont, um uns zu retten. Aber es gibt eben nur diesen einen Weg, und der führt über dich, Herr Jesus Christus, der du von Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit bist. Du bist in diese Welt gekommen, ja, als kleines Kind, hilflos in unseren Augen, hast Gehorsam gelernt und warst gehorsam in allem. Hast dich nicht verleiten lassen durch wunderbare Aussichten. Hilf, dass wir auf dich schauen und deinem Beispiel folgen, gehorsam zu sein in allem. Wir haben einst eine Belohnung, nicht verdient. Es ist die Gnade, dass wir einst bei dir sein dürfen, die Herrlichkeit schauen dürfen, die wir jetzt noch gar nicht verstehen dürfen können. Hilf uns, dass wir daran denken, wenn wir in Leid und Not sind, wenn uns Krankheit plagt oder auch was auch immer, dass wir auf das schauen, was du uns einst geben willst, wenn wir die Herrlichkeit bei dir verbringen. Dir die Ehre, Lob und Dank jedes Mal aufs Neue. Amen.